Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Als Kind begegneten wir dieser Sache meistens nachts. Wenn die schöne warme Dunkelheit, damit meine ich die schöne warme Dunkelheit des Abends, wenn wir bei Mama und Papa vor dem Fernseher, wenn das geguckt haben, eingekuschelt, wenn die schon weit zurücklag und diese frische, klare, das frische, klare Licht des Morgens noch Stunden weg war, also genau in der Mitte zwischen diesen beiden, da begegnete uns diese Sache. Wir lagen manchmal wach als Kind und hatten Angst im Dunkeln, vor dem Monster unterm Bett, vor dem Gespenst auf dem Dachboden, vor dem Gesicht des Einbrechers am Fenster. Unser Kinderverstand wusste wahrscheinlich, das ist gar nicht da. Also meiner wusste das jedenfalls. Das half nur gar nichts. Angst hatte man trotzdem. Der Rest von uns fürchtete uns sich. Ich rede vom Unheimlichen. Das Unheimliche. Vielleicht müsst ihr, kann man das überhaupt sehen bei dieser dunklen, vielleicht müsst ihr das Licht hier vorne ein bisschen dunkler machen. Ich kann heute auch im Dunkeln stehen ein bisschen. Boah. Genau, ja, gar nicht schlecht, dass man das, wir machen es heute mal ein bisschen dunkler hier. Das ist gar nicht so verkehrt. Dass ihr überhaupt dieses Bild sehen kann, dieses Dunkle. Das Unheimliche war eigentlich bei mir immer mit dem Licht des Tages verschwunden. Wir wunderten uns sogar über die nächtliche Angst. Wir fanden das ein bisschen albern, was wir da nachts für Angst hatten. Aber das nützt dir nachts überhaupt nichts. Selbst wenn du schon weißt, morgen früh werde ich das albern finden. Das Unheimliche. Ich bin froh, dass Linda das eben gesagt hat, dass ihr das auch so geht. Letzte Woche habe ich auch einen Erwachsenen gefragt, nur um sicher zu gehen, sag mal, das geht uns Erwachsenen schon manchmal auch noch so oder nur mir. Dass es Ängste gibt, die mit dem Unheimlichen zu tun haben, für die es keinen tatsächlichen Grund gibt eigentlich. Und derjenige, den ich da gefragt habe, sagt, ja, kenne ich auch. So, darüber, was das Unheimliche eigentlich unheimlich macht, haben sich tatsächlich große Köpfe Gedanken gemacht. Zum Beispiel Sigmund Freud hat ein Buch darüber geschrieben, das Unheimliche. Oder Heidegger. Was macht das Unheimliche unheimlich? Das Wort unheimlich kommt eigentlich nicht von nicht heimlich, sondern von nicht heimelig. Und für mich als Schweizer ist heimelig, das ist ein Wort, ein ganz normales Wort, wir benutzen das. Wenn etwas heimelig ist, dann ist das gemütlich quasi, dann fühlst du dich da zu Hause, da fühlst du dich wohl, heimelig. Heidegger sagt, das Unheimelige, das ist das Unvertraute, das uns allerdings mitten im Vertrauten plötzlich begegnet und was nicht passt. Also es ist unvertraut, mitten im Vertrauten und dadurch wird es uns unheimlich. Ein Beispiel, ein schwebender Gegenstand ist auf der ISS, in dieser Raumstation, völlig normal. Ein schwebender Gegenstand in deiner Küche ist extrem unheimlich. Ein schwebender Gegenstand in deiner Küche ist aber überhaupt nicht gefährlich. Und trotzdem kriegt dir die Angst in die Knochen. Das ist das Unheimliche. Weil du nicht weißt, was da dahinter steckt. Das ist dir unvertraut. Ja, der Mann mit der Clownsmaske, das ist im Zirkus total lustig. Das ist in der U-Bahn überhaupt nicht lustig. Das ist Horror, weil du nicht weißt, was dahinter steckt. Das Unvertraute. Und auch im Film ist es so, dass das Unheimliche ist eigentlich nicht das, was einfach gefährlich ist. Also ein Kriegsfilm ist nicht unheimlich. Aber ein Film mit einem Schatten an der Wand oder so einer Terrassentür, die offen steht und der Wind weht so in den Vorhang rein oder Geräusche in dem Dunkeln, das ist eigentlich nicht gefährlich, aber es ist unheimlich. Wir sehen keine konkrete Gefahr, aber unsere Fantasie, die spielt übrigens eine große Rolle, die Fantasie in unserer Reihe, die beginnt sich auszumalen, was da lauern könnte. Und wenn es dunkel ist, malt sie besonders farbig. So, diese Reihe beschäftigt sich ja mit Ängsten. Wahrscheinlich habt ihr das jetzt schon gemerkt, nicht mit Ängsten vor ganz realen Gefahren, vor denen wir tatsächlich Angst haben sollten. Da ist Angst nämlich super gut. Also wenn du in einem Wald auf einen Bären triffst, dann ist Angst die beste Reaktion, die du zeigen kannst. Diese Angst, diese Art von Ängsten meinen wir nicht. Die Reihe befasst sich mit Ängsten, die unsere Fantasie größer ausmalt, als es der Realität angemessen wäre. Das wäre dann die Angst, überhaupt erst gar nicht durch den Wald zu gehen, obwohl man eigentlich weiß, da drin wohnen gar keine Bären. Trotzdem gehe ich da nicht rein. Es sind also die Ängste, die uns die Welt unheimelig machen. Die verhindern, dass wir uns in dieser Welt zu Hause fühlen. Ängste, die uns nicht retten vor etwas, was wirklich gefährlich ist, sondern die uns ausbremsen, uns behindern. Und ich glaube, wie Linda, die hat das eben gesagt, in gewisser Weise haben wir alle irgendwie solche Ängste. Meistens haben sie mit unserer Vergangenheit zu tun, manchmal sogar unserer Kindheit. Oft sind sie uns auch eher unbewusst, wo das herkommt. Das sind sozusagen so unsere ganz persönlichen Monster unterm Bett. Unsere ganz persönlichen Gespenster, die uns da begleiten. Die sind bei uns wahrscheinlich ziemlich verschieden. Deswegen haben wir verschiedene adressiert in dieser Reihe jetzt. Aber was auch immer es ist, wir gehen denen aus dem Weg, wenn es geht. Wir denken nicht so an sie. Und schon gar nicht an die Auslöser dieser Ängste. Ich kann jetzt ja nur rumraten, ja, aber da gibt es vielleicht Brüche in meinem Leben, die heute noch was mit mir machen. Oder Verletzungen, die ich erlebt habe, Enttäuschungen, die ich erlebt habe. Oder wo ich selbst gescheitert bin oder Schuld auf mich geladen habe. Oder wo etwas passiert ist, was ich nicht einfach so vergessen kann. Ängste. Auf eine gewisse Weise sind wir vor ihnen permanent auf der Flucht. Mindestens weichen wir ihnen aus. Unbewusst. Am Wochenende laufen wir vielleicht in die Kneipe, um zu vergessen. Oder in den Gottesdienst, um zu vergessen. Man kann sich in die Religion flüchten, um vor seinen Ängsten wegzulaufen. Nachts allerdings dann manchmal holen sie uns wieder ein. Unsere persönlichen Gespenster, unsere Schlaflosigkeiten, die Unheimlichkeiten unseres Lebens. So, eine solche Sache, und mit der beschäftigen wir uns heute, ist diese Angst, du schaffst es sowieso nicht. Das klingt jetzt nicht sehr unheimlich, ist aber unheimlich. Denn diese Angst wird immer dann groß, wenn wir dem Unvertrauten begegnen, dem, wo wir noch nicht wissen, was da genau auf uns zukommt. Das Neue, was wir da bewältigen sollen. Das Unbekannte. Und diese Angst bedient sich der Fantasie. Du siehst dich schon scheitern im Geiste, kannst deshalb nicht schlafen. Die Angst macht, diese Angst, dass du dich im Leben unheimlich fühlst, unheimelig. Dass du lieber ausweichst, das Scheitern verhinderst, indem du es erst gar nicht probierst. Was dieses Gespenst dann nur noch füttert, das wirst du so nicht los. Was die Versagensangst vielleicht zu deinem ständigen Begleiter macht. Du schaffst es sowieso nicht. Das geht uns nicht allen gleich mit diesem Satz. Ich nehme an, einige von uns erkennen sich darin wieder. Ich glaube sogar gar nicht mal so wenige. So, und wir schauen uns heute, um uns mit dieser Angst ein bisschen zu beschäftigen und vielleicht ein, zwei Gedanken zu haben, wie wir damit umgehen können, eine Szene aus der Bibel an. Und ein Mann, der für das jüdische Volk der Stammvater dieses Volkes wurde, Mose. Da ist er. Ist ja ganz erstaunlich, wie diese Grafik jetzt zu biblischen Geschichten passt. Ne? Werdet ihr gleich bemerken. Also Mose. Ich sag kurz seine Geschichte. Die Geschichte beginnt so, dass er ein Findelkind ist. Er treibt als Baby am Rand des Niles. Man hat ihn dort ausgesetzt in so einem Schilfkörbchen, um ihn zu retten. Denn der König dieses Landes, der Pharao, will, also das Ganze spielt in Ägypten, ja, am Nil, logisch. Der Pharao will alle erstgeborenen Söhne des Sklavenvolkes der Hebräer töten lassen, damit dieses Volk nicht immer noch größer wird. Und er wird dort gefunden von der Tochter des Pharaos, eigentlich schöne Geschichte, und adoptiert und ist somit gerettet, dieser kleine Hebräerjunge. Sein Name Mose wird ihn allerdings ein Leben lang daran erinnern, dass er aus dem Wasser gezogen wurde. In diesem Wort klingt wohl für den Hebräer dieses Herausziehen an. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber soll so sein. Also das wird ihn sein Leben lang daran erinnern, du bist eigentlich einer, der am Anfang gar nicht wirklich willkommen war auf dieser Welt. Und dann wächst er am Königshof also auf, dass er ein Hebräer ist, das weiß er, dass er zu diesem Sklavenvolk gehört, dass die Ägypter da unterdrücken. Und eines Tages tut er etwas, was zu diesem Bruch in seinem Leben führt. Das wird er lange, lange nicht ablegen können. Das wird sein Leben prägen. Er sieht, wie ein ägyptischer Sklaventreiber einen seiner Volksbrüder schlägt oder sogar erschlägt. Das Wort ist da nicht ganz klar. Also es kann beides bedeuten. Klar ist aber, was er tut, er erschlägt daraufhin den ägyptischen Aufseher. Und zwar nicht im Effekt, sondern aus Rache. Er guckt sich erst um, sieht mich auch keiner und dann erledigt er die Sache und verscharrt diesen Ägypter. Und am nächsten Tag muss er allerdings mitbekommen, dass Leute das schon wissen. Die sprechen schon über ihn. Es ist also rausgekommen und deswegen flieht er, verlässt das Land, ab in die Wüste, findet dort Schutz bei einer Nomadenfamilie, beginnt ein neues Leben, wird Ziegenhirte, heiratet die Tochter des Hauses, bekommt ein Kind. Die Vergangenheit lässt er weit zurück. Traut sich nicht mehr zurück dahin. Jahre vergehen. Man kann sagen, das Leben ist aber ganz okay. So. An dem Punkt stehen wir. Und dann kommt es zu dieser berühmten Szene, die ich heute anschauen will, bei der Mose Gott begegnet und seinen eigenen Gespenstern. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Sinai, könntet ihr auch sagen, dann wisst ihr, was gemeint ist. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Man könnte denken, das Unheimliche. Im Vertrauten passiert das Unvertraute. Das ist doch seltsam, dachte er. Das ist Wahnsinn, oder, wie ich das animiert habe? Schatten ist falsch, ich weiß, aber... Das ist doch seltsam, sagte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose. Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Man könnte sich mit jedem Vers hier stundenlang beschäftigen. Ich renne jetzt nur so durch. Ist uns eigentlich klar, dass eine Gottesbegegnung durchaus etwas Unheimliches sein kann? Denn das ist unheimlich eigentlich. Komm nicht näher, Schuhe aus. Wow, was geht? Ne, komm nicht näher, das ist heiliger Boden. Zieh deine Schuhe aus. Was passiert, wenn du es nicht tust? So. Ich habe vorher gesagt, wir flüchten uns manchmal in Gottesdienste oder in den Glauben, um zu vergessen. Wir flüchten uns dahin, um mal abzuschalten. Also Gott als Zufluchtsort vor dem Leben. Hier ist das ganz anders. Gott kann durchaus eine unheimliche Seite zeigen. Also etwas Unvertrautes, etwas Fremdes, etwas, was dir erstmal gar nicht Zuflucht bietet. Da, wo du erschauerst, so, was dich verunsichert. Also merke, hinter dem Unheimlichen im Leben verbirgt sich manchmal auch etwas Gutes. Etwas sehr Heilsames. Wenn es auch herausfordernd ist und erstmal unheimlich. Dann sagte er, also diese Stimme aus dem Busch, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Das ist das Erleben des Unheimlichen. Gott zu treffen, das konfrontiert dich mit deiner Unzulänglichkeit. Und das ist nicht schlimm. Das ist gesund. Und jetzt sagt diese Stimme, ich kürze ein bisschen ab, dass Gott das Leid dieses hebräischen Sklavenvolkes gesehen hat und dass er das Volk befreien wird und es aus Ägypten herausholen will und dass er es in die Freiheit führen, in ein Land der Freiheit führen will, ein schönes Land, ein fruchtbares, ein gutes Land. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao, du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Also auch witzig, finde ich. Ein Gott, der sein Volk retten will, schickt einen anderen. So ist das ja hier eigentlich. Ich will sie hinaus, geh du. So, Pech für Mose zur falschen Zeit am falschen Ort. Netter wäre ja, wenn Gott sagt, hey Mose, ich hol die da raus. Du kannst hier warten, die kommen in ein paar Tagen hier vorbei, dann schließt du dich den Tross an, macht der Party über die Freiheit und so. Nee, Mose, geh du dahin und hol die da raus. Aber Mose wandte ein, wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Das ist sein persönliches Gespenst. Wer bin ich denn? Und seine Vergangenheit, das interpretiere ich jetzt da rein, ja, ist mit einem Schlag wieder da. Geh zum Pharao. Wurm. Ist übrigens nicht der gleiche Pharao wie damals, der lebt nicht mehr mittlerweile, aber trotzdem. Wer bin ich denn? Wie soll ich denn das machen? Da reingehen und die da rausholen? Gott antwortete ihm, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Ich würde sofort sagen, ja, das ist ein super Zeichen. Das bewahrheitet sich dann, wenn es erledigt ist. Also Mose bekommt keine Sicherheit quasi. Und deswegen fängt er jetzt auch an zu diskutieren. Und das gucken wir uns jetzt an, wie er diskutiert. Und seine ganzen Ängste kommen da raus. Wenn ich nun, das ist jetzt das Erste, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sagen, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Gott antwortete, ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt zu dem Volk Israel, der ich bin da hat mich zu euch geschickt. Der Herr, es ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn Herr, das ist jetzt in der Übersetzung, da steht Yahweh. Ja? Denn Yahweh, in der Klammern, er ist da, das ist mein Name für alle Zeiten. Also Mose will wissen, wer ist das denn überhaupt, dem ich da vertraue? Wenn ich das mache, auf wessen Wort hin gehe ich da? Auf wen verlasse ich mich hier eigentlich? Das muss ich wissen. Und Gott sagt, mein Name ist, ich bin da. Ich bin da. Das ist nicht viel, ich bin da. Und das ist alles, was du brauchst. Ich bin da. Wie gesagt, das ist Yahweh, das J-H-W-H. Man weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Der jüdische Gottesname. Der aber von diesem Verb Dasein herkommt. Ich bin da. Man kann auch sagen, ich bin für dich da. Oder ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich bin da ist aber das, was am besten passt. Ich weiß nicht, ob du manchmal nachts wach liegst und Angst vor dem Versagen hast. Es geht uns da ja unterschiedlich. Ne? Wir sind da nicht alle gleich. Und wahrscheinlich kommt es auch darauf an, was da am nächsten Tag auf dich wartet. Manche Dinge, da weiß ich, ja, die kann ich. Da liege ich nachts auch nicht wegen wach. Andere, da denke ich, das schaffst du nicht. Das ist doch eigentlich, nee. Das schaffst du nicht. Oder du schaffst es vielleicht, aber wenn du scheiterst, ist es fürchterlich peinlich. So, das stimmt ja auch. Manche Sachen schaffen wir nicht. Ich will mit dieser Reihe nicht irgendwie ungesunde Selbstüberschätzung irgendwie hier euch einhauchen. Es gibt eine gesunde Selbsteinschätzung, die auch zu dem Schluss kommt, nee, das kann ich nicht. Das mache ich deshalb auch nicht. Aber wir reden hier von einer Versagensangst, die ein Muster ist. Die dir ständig den Mut raubt und vor allen Dingen dann, oder auch dann, wenn andere sagen, du kannst das schon, mach das, schaffst du. Aber deine Stimme in dir, die ist einfach lauter. So, ich kenne das bei mir bei Sachen, die will ich gar nicht hier erzählen, weil die so lächerlich sind. Ich kann eine erzählen aus meiner Kindheit, weil das ist lange her. Aber man kann vielleicht auch aus dieser Sache ein bisschen darauf schließen, wie ich heute so bin. Naja, also ich war 6 und ich weiß das heute noch, dass ich das heute noch weiß. Sagt ja irgendwas über mich, ne? Ich war 6 und ich war in der ersten Klasse, logisch, und es war Schulausflug, erster Schulausflug, und ich hatte Angst. Und meine Eltern brauchten ein bisschen rauszufinden, warum hat der Angst vor diesem Ausflug? Ich wollte das halt nicht sagen, es war mir peinlich. Irgendwann habe ich es dann gesagt. Der Grund war, ich hatte Angst vor dem Moment, wenn die Kinder in den Bus einsteigen und jeder sich seinen Platz suchen muss. Denn ich wusste nicht, neben wem ich sitzen würde. Und das war ein Problem. Das ist nicht so sehr Versagensangst, sondern Angst, abgelehnt zu werden. Nicht zu wissen, wer will mich neben sich sitzen haben. Und diese beiden, Angst abgelehnt zu werden und Angst vor Versagen, die sind extrem eng verwandt. Denn das ist eigentlich der Grund, das steckt hinter unserer Versagensangst. Wir haben ja nicht Angst davor, draußen einen Baum zu pflanzen und dann funktioniert es nachher nicht. Sondern wir haben Angst vor Dingen, wo andere zuschauen und nachher vielleicht wir unsere Anerkennung verlieren bei ihnen. So, und jetzt liegst du schlaflos und stehst vor dieser Herausforderung und fragst dich, soll ich die annehmen oder soll ich das nicht machen? Und dann quält dich vielleicht diese Frage, wem vertraue ich denn da? Diese Stimme in mir, die mir sagt, mach es, obwohl du Angst hast, ist die vertrauenswürdig? Wem vertraue ich denn da eigentlich? Und die Antwort lautet nur, ich bin da. Du bekommst nicht, ich bin der, der das für dich macht. Du bekommst auch nicht, ich bin der, der dir garantiert, dass das ein Spaziergang wird und dass du ganz groß rauskommen wirst. Das wird super. Auch nicht. Die Stimme sagt nur, ich bin da. Sie sagt sogar, das habe ich jetzt eben nicht vorgelesen, ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht gehen lassen wird. Er wird sich durch keine Macht der Welt dazu zwingen lassen. Ja, super Aussichten. Aber dann werde ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter schlagen. Ich werde schreckenerregende Wunder in ihrer Mitte vollbringen und dann wird er euch ziehen lassen. Also, ich bin da. Allerdings ein Spaziergang wird das nicht. Du bekommst, ich bin da. Du bist nicht allein. Einfach weil das Gottes Name ist. Das ist mein Wesen. Ich kann nicht anders. Ich bin da. Darum geh. Worauf sich Moses Gespenst nochmal meldet. Und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen? Was soll ich dann tun? Guter Punkt. Ich habe den mal so genannt. Und was, wenn die anderen? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Es ist die Sache, es ist eine Sache, sich was zuzutrauen, sich selbst. Kann ich das nicht. Es ist nochmal eine andere Sache, kann ich den anderen vertrauen? Du liegst nachts wach und fragst dich, wenn ich diese Sache jetzt anspreche, werden andere auch den Mund aufmachen? Oder schweigen die, gucken weg und ich stehe bescheuert da? Wenn ich vorausgehe, wird mir einer folgen? Wenn ich sage, lass uns das wagen, oder ich traue es mir zu, wird man an mich glauben? Wird man an uns glauben? Wird man mich unterstützen oder werde ich allein sein? Und dann natürlich scheitern und dann stehe ich da. Also die anderen spielen eine Rolle. Ja, also was, wenn die anderen? So, und Gott, ich kürze es wieder ab, zeigt dem Mose daraufhin drei Tricks. Eine mit einem Stock, der zur Schlange wird. Eine mit der Hand hier reingeschoben, dann ist sie plötzlich aussätzig, dann wieder rein, dann ist sie wieder gesund. Und noch eine mit Wasser aus dem Nil nehmen und wenn man es auf den Boden schüttet, wird es Blut. Also lauter so, zeig ihnen das, diese Wunder, um sie zu überzeugen, hey, Gott hat dich geschickt. Ja? Also ich übersetze das jetzt mal sehr frei in unsere Zeit, weil ich jetzt nicht glaube, dass das mit Stock und Schlange bei dir morgen klappt. Guck mal, Mose, was du kannst. Guck mal, Mose, du kannst was. Du kannst da was. Also du bist doch nicht völlig unvorbereitet. Ich schicke doch nicht einen, der keine Chance hat, das zu schaffen. Du bist auch nicht völlig inkompetent. Manchmal muss uns das jemand sagen. Schau mal, was du kannst. Du kannst da was. Aber die Versagensängste bei Mose sitzen tief. Nächster Punkt. Ach Herr, ich habe noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden. Das wäre cool. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Der Herr antwortete, wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Also der Punkt, ich war noch nie gut darin. Der Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, ich war noch nie gut. Wie gesagt, das stimmt ja manchmal auch. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die halten sich selbst für die Größten und sind dabei völlig unfähig, merken das nur nicht. Einer will gerade amerikanischer Präsident werden. Also manchmal wünscht man sich schon, auch in seinem Umfeld, kennst du vielleicht von der Arbeit oder irgendwo, aus Teams, oder manchmal wünschst du dir, dass jemand merkt, ey, du kannst es nicht. Aber er merkt es gar nicht. Und in blindem Selbstvertrauen zerlegt er den Laden. So, also das... Selbstkritik ist schon wirklich gut und wichtig. Aber hier geht's um den Zweifel an dir selbst, obwohl andere glauben, du kannst das. Da ist diese Stimme halt in dir, gespeist aus irgendwelchen blöden Erfahrungen und der Fantasie, die dazukommt, ne? Die sich das Unbekannte ausmalt und sagt, du wirst scheitern und es wird schlimm. Und wahrscheinlich hat diese Stimme ihren Grund, die hat eine Quelle, aus der sie sich speist. Du denkst vielleicht, ich habe das ja schon versucht. Mose würde das so sehen, ja? Ich konnte das noch nie. Und was auch wahr ist, niemand garantiert dir, dass die Stimme am Schluss nicht doch recht behält. Garantiert dir niemand. Traurig ist nur, wenn es dieser Stimme gelingt, dass du dein Leben lang nicht bemerkst, ich konnte es doch. Dein Leben lang nicht bemerkst, dass sie lügt oder zumindest extrem übertreibt oder viel zu viel Angst hat. Dass sie dich ein Leben lang daran hindert, zu entfalten, was du kannst. Ein Leben lang daran hindert, deine Ängste zu überwinden. Gott sagt daraufhin nur, also geh jetzt, ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Anders gesagt, schaffst du schon. So, schaffst du schon. Und Moses Entscheidung, jetzt kommen wir zum letzten, lautet jetzt also nach diesem Wortwechsel, wo er alle seine Ängste gesagt hat und Gott versucht ihn zu überzeugen, da lautet Moses Entscheidung, nimm es mir nicht übel her, aber schick einen anderen. So, ich mache es nicht. Geil, er sagt einfach nein. Er gibt seiner Angst nach, das ist und bleibt für ihn einfach zu unheimlich, zu riskant. Nee, schick einen anderen. Und jetzt, wie reagiert Gott, wenn wir uns Jahre verstecken und der Herausforderung ausgewichen sind? Wie reagiert Gott dann? Da wurde der Herr zornig auf Mose und sagte, du hast auch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und er wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei und ich helfe ihm auch. Ich sage euch, was ihr tun und reden sollt. Wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaft seines Gottes weitergibt. Und den Stock hier nimm in die Hand. Mit ihm wirst du die Wunder tun, die dich ausweisen. Also Gott lässt den einfach nicht raus. Ne? Gott ist der Typ, der sagt, oh doch, du wirst das tun. Du könntest das allein, aber gut, ich gebe dir jetzt einen, der deine Hand hält, meinetwegen so, der Aaron so, aber du wirst das jetzt tun. Man kann sagen, pädagogisch alte Schule. Und Mose geht dann darauf hin und es wird nicht leicht, aber er führt sein Volk in die Freiheit. Mein Punkt ist heute der, deine Versagensängste, wie alle anderen Gespenster, die wir uns noch angucken werden, in diesen Wochen, die wirst du nur überwinden, wenn du dich ihnen stellst. Und Gott spielt in dieser Rolle, spielt in diesen Unheimlichkeiten, den Unheimlichkeiten unseres Lebens, denen wir uns stellen könnten, aber es nicht gerne tun. Er spielt nicht die Rolle dessen, der uns beschützt und bewahrt und abschirmt vor all dem. Vielleicht tut er das eine Zeit lang, vielleicht sogar eine lange Zeit lang. Mose, weiß ich nicht, wie viele Jahre der da in der Wüste lebte. Lange, glaube ich. Vielleicht steht da sogar die 40 Jahre, müsste ich jetzt wissen, weiß ich aber nicht, aber lange. Aber jetzt schickt er ihn da rein. Jetzt schickt er ihn da rein, mitten in das, was ihm Angst macht. Mit Nachdruck sogar. Lauf vor den Gespenstern deiner Vergangenheit nicht länger davon. Tritt ihnen gegenüber. Du kannst nämlich mit denen fertig werden. Und das musst du jetzt auch. Also der Glaube ist nicht das, wohin man sich flüchtet, wenn einem das Leben zu unheimlich ist. Der Glaube ist das, was dich herausfordert, dich dem Leben zu stellen. Ja, und du hast vielleicht Sachen erlebt, die dir sagen, du schaffst das nicht. Schmerzhafte Sachen, Brüche, eigenes Versagen, weiß ich ja jetzt nicht, was auch immer. Vielleicht bist du wie Mose jemand, der sich nie so richtig im Leben willkommen fühlte. Vielleicht hast du Fehler gemacht und Jahre später noch können wir uns die nicht verzeihen, diese Dinger. Vielleicht fühlst du dich wie Mose, so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben. Ja, du hast versagt, jetzt bist du da in der Wüste, nicht mehr am Königshof. Das Leben ist schon okay, aber irgendwie B-Lösung. So. Vielleicht ist das Leben mit dir, mit manchen Schwierigkeiten dir einfach zu unheimlich, tatsächlich. Du kannst es gar nicht so festmachen, warum das so ist. Sachen machen dir Angst, weißt auch nicht genau warum. Der Verstand sagt dir, wo ist das Problem, aber der Rest von dir sagt, ja hier, ich habe Angst. Und am Tag können wir diesen Sachen ausweichen, aber nachts suchen sie uns manchmal ein. Manchmal nur in unseren Träumen. Mein Punkt ist, das Beste, was dir der Glaube bieten kann, ist nicht die Zuflucht. Bietet er dir auch, glaube ich. Aber das ist nicht das Beste, was dir der Glaube bieten kann, die Zuflucht davor. Sondern das Beste, was dir der Glaube bieten kann, ist der Mut, dich den Ängsten zu stellen. Und ich vermute fast, irgendwann in unserem Leben sagt Gott so, und jetzt ist die Zeit reif. Oh doch, jetzt wirst du das tun. Schau dahin. Schau unters Bett, quasi. Schau unters Bett. Geh auf den Dachboden, in den Keller, da, wo es unheimlich dunkel ist. Denn hinter den Unheimlichkeiten stecken möglicherweise Dinge, mit denen du sehr wohl fertig werden wirst. Pete Rowlings hat mal gesagt, hinter den Geistern, die uns verfolgen, stecken manchmal, wenn wir uns ihnen stellen, heilige Geister. Fand ich gut. Herausfordernd, die sich stärker, reifer, freier, lebendiger, was auch immer machen. Und zwei Punkte jetzt noch zum Schluss. Das erste, was du da tun solltest, wäre also, dich dieser Quelle, oh, das kann man ja kaum lesen, ich muss andere Farbe nehmen als rot, dich der Quelle dieses ekligen Satzes, du kannst es sowieso nicht, stellen und gucken, wo kommt der eigentlich her? Der Quelle deiner Ängste stellen. Das ist überhaupt nicht leicht. Das ist auch mit Gottes Hilfe übrigens nicht leicht. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, mit Gottes Hilfe sei dann alles leicht. Manchmal braucht man auch so einen Aaron, der ihm die Hand hält, ja. Aber stell dich, das wäre das Erste. Und das Zweite, wenn du Angst hast zu scheitern, also ich meine, wenn diese Angst dich zu oft hindert, dauernd hält dich das zurück, die Angst vor dem Scheitern, lässt dich es nicht wagen. Wenn diese Angst in deiner Fantasie also größer wird, als sie es verdient hätte, wenn sie dich nicht mehr rettet vor etwas, was du wirklich lassen solltest, sondern wo sie dich behindert, dann wäre vielleicht die zweite Sache, dass wir mal akzeptieren, dass Scheitern okay ist. Also, dass das passieren kann. Ja, kann passieren. Was wäre denn daran jetzt unbedingt so schlimm, wenn wir scheitern? Wenn wir eine Kultur hätten, wo nicht erst der Erfolg zur Anerkennung führt, sondern schon das Probieren. Das wäre gut. Und da es diese Kultur, ich fürchte, nicht so wirklich gibt bei uns, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir selber damit anfangen und uns selbst mal erlauben. Das würde diesem Gespenst eine Menge Unheimlichkeit nehmen, wenn du sagen kannst, ja, kann sein, dass das nicht klappt. So what? Ist Scheitern wirklich schlimmer, als es gar nicht erst wagen? Mose sagt, nee, schick einen anderen. Feigling, müsste man eigentlich sagen. Man könnte auch sagen, Mose, das Volk nicht aus Ägypten geführt, das hast du bereits. Jetzt probier's. Es gar nicht erst zu machen, ist auch nicht anders als Scheitern. Außer diese Sache mit der Anerkennung. Also ist Scheitern so schlimm oder könnten wir eine Kultur auch uns selbst gegenüber entwickeln, wo wir das okay finden? Oder, ja, okay finden. Und die Sache mit der Anerkennung, ne? Dein Gott ist einer, der an einem Kreuz jede Anerkennung aufgab, der die Angst vor diesem Kreuz sehr wohl gespürt hat, deinem Garten vorher, und dann starb. Also siegte, indem er scheiterte. Und das sah absolut wie ein Scheitern aus, da war nichts mehr mit Anerkennung. Warum pflegen wir eigentlich eine Erfolgskultur, eine Kultur, wo Erfolg Anerkennung bekommt, wenn unser Gott so einer ist? Also diese Geister, du darfst nicht versagen, sonst geht dir die Anerkennung flöten. Die haben es eigentlich nicht verdient, uns zu jagen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.